15,3 Milliarden Euro habe ich leider nicht für dich. Wäre nett.
Klingt nach dem Thema Krankenkasse.
Ja, so hoch soll das Minus der Krankenkassen im nächsten Jahr sein. Bis 2030 sollen es sogar über 40 Milliarden Euro sein.
Genau.
Prognostiziert jetzt nicht irgendwer, sondern die Finanzkommission des Gesundheitsministeriums ist also hochoffiziell.
Da droht uns schon ein bisschen was, ne? Weil ist jetzt wenig überraschend, zum einen in unserer alternden Gesellschaft und zweitens, das deutsche Gesundheitssystem ist jetzt nicht so schlecht, aber schon eines, nicht das teuerste, aber eines der teureren auf der Welt.
Und Dinge werden eben auch teurer, das spiegelt sich da natürlich auch wieder. Die Frage ist natürlich, was heißt das für dich? Es gibt ja eigentlich nur zwei Optionen. Entweder der Zusatzbeitrag muss weiter steigen oder es gibt eine Reform.
Ja.
Das sind die einzigen zwei Varianten. Und für die Reform gab es jetzt erste Vorschläge.
Mhm.
Und welche das sind und auch was sie bringen würden, diskutieren wir in dieser Folge Finanzen ganz einfach mit Saidi und Emil von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Ist ja gerade jetzt auch wichtig, bevor wir uns die Vorschläge anschauen, eine günstige Krankenkasse zu haben.
Definitiv. Ich glaube, es ist so ein bisschen, haben wir alle so ein bisschen wieder weggeschoben. Ne? Das ist immer so über den Jahreswechsel. Anfang Januar ist das ganz große Thema.
Da kommt
Thema.
Ja auch unser Test immer raus.
Genau, ist immer das große Thema. Aber liebe Hörerinnen, liebe Hörer, hast du dich denn schon um deine Krankenkasse gekümmert? Weil die Statistik sagt, die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering. Okay, wahrscheinlich in der Finanz-Community ist es deutlich häufiger, dass Leute ihre Krankenkasse...
Hast du deine Eltern schon mal daran erinnert, das
genau
zu tun?
Weil statistisch ja, macht das, glaube ich, also weniger als jeder oder ungefähr jeder 20. bzw. jede 20. Versicherte. Nur, und das ist natürlich total wenig, ja, so 5% wechseln überhaupt nur ihre Krankenkasse. Dabei bin ich ein totaler Fan davon, das werde ich auch nicht müde zu betonen. Es ist zum einen einfacher Wechsel, du musst dir eine neue Krankenkasse anmelden. Du hast kein Risiko, die wichtigen Leistungen sind sowieso überall gleich. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du einen dreistelligen Betrag, der kann niedriger sein oder höher, ja, also ich meine, es reicht ja schon. Also lohnt sich denn ein Krankenkassenwechsel, wenn wir nur eine professionelle Zahnreinigung zahlen? Würde ich so einen Wechsel machen für 80 oder 100 Euro? Ja, natürlich. Ja, dafür für den geringen Aufwand.
Vor allem sparst du ja vielleicht noch einen Hunderter im Jahr Beitrag, dann hast du 200 Euro gespart.
Genau, also 200 Euro damit zu sparen, ist überhaupt nicht unrealistisch.
Und das Gute ist ja, du kannst sogar eine billigere Krankenkasse als deine finden, die auch noch Leistungen hat, die besser zu dir passen.
Genau.
Wir verlinken dir unseren Krankenkassenvergleich, schau mal rein und wie gesagt, der Wechsel ist super easy, mach's.
Und meine Vorhersage ist, das Thema kommt dieses Jahr nochmal, weil es wird ja, das haben wir ja letztes Jahr schon gesehen, immer häufiger, dass die Krankenkassen eben nicht zum 1.1. ihren Beitrag erhöhen, sondern unterjährig. Und da gibt es schon viele Beispiele.
Dann schauen wir nochmal zurück zu den Beiträgen. Es sollen über die nächsten Jahre, es soll richtig viel Geld eingespart werden können, sagt diese Finanzkommission des Gesundheitsministeriums. Ich meine, bis zu 43 Milliarden Euro waren es.
Ja, man hat ja auch ein gewisses Loch zu stopfen.
Sofern der Staat alle 66 Empfehlungen dieser Kommission übernimmt.
Nein, keine Angst. Auch Emil hat sozusagen widerstanden, jetzt nicht alle 66 Punkte aus diesem Papier zu besprechen.
Das wird jetzt kein Schnell-Recap von 66 Punkten. Das wäre
mal ein Staccato und Dauerfeuer, ja.
Das wäre wirklich krass. Wir gehen ein paar prominente Fälle natürlich durch in dieser Folge. Und Nummer eins, würde ich sagen, ist auch gleich das Schwergewicht unter den...
Darf ich noch eine Anmerkung vorab machen? Ja? Damit wir wissen, welche Größenordnung wir eigentlich reden. Ne? Also es gab da eine Prognose, wenn nichts passiert. Ja, also angenommen, die können sich politisch, das werden wir ja gleich diskutieren, es gibt große politische Uneinigkeit, glaube ich, was das angeht. Aber sagen wir mal, sie würden nichts machen. Ne? Und es kommt zu diesem Defizit von ganz grob 40 Milliarden bis zum Jahr 2030. Dann würde der durchschnittliche Beitrag, Krankenkassenbeitrag für ein Durchschnittsmitglied um über 600 Euro ansteigen. Ja, Hälfte, Hälfte, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, also de facto würde man nur die Hälfte im Gehalt merken. Und bist du über der Beitragsbemessungsgrenze, also zahlst du Höchstbeitrag zur gesetzlichen Krankenkasse, wären es etwa 1.440 Euro. Auch Hälfte Arbeitnehmer, Hälfte Arbeitgeber, also gute 700 Euro, die dann 2030 die Krankenkasse durchschnittlich teurer wäre.
Ja, wir kommen, also Nummer eins ist ja gar nicht mal das finanzielle Schwergewicht. Das ist nicht der Reformvorschlag, der am meisten einbringt, aber ideologisch ist es
ja
der größte Streitpunkt, nämlich die kostenlose Familienversicherung.
Ich höre Markus wieder schon.
Du hast es schon gesagt, ist ganz interessant. Die Fronten sind ja so ein bisschen, dass sich CDU und SPD wo, also es erscheint für uns von außen so, als gäbe es da so Einigkeit zwischen CDU und SPD, dass das eine Option ist, aber die CSU will in dem.
Ja, ich glaube, die Fronten verlaufen da schon auch zum Teil durch die Parteien. Auf jeden Fall, halt mir fest, es ist ein schwer umstrittener Punkt und ob der durchkommt und wie er durchkommt, ist auch die Frage. Aber es ist ja nicht so, das glaube ich, kannst du gleich erläutern, dass es einfach so wäre, dass jetzt jeder bisher beitragsfrei versicherte Ehepartner oder Ehepartnerin einfach dann mit selbst zahlen muss.
Genau, also das ist auch, ich wurde da tatsächlich auch privat mehrmals drauf angesprochen und das ist was, was glaube ich verkürzt rübergekommen ist. Also es geht darum.
Vielleicht auch bei Markus Söder.
Entschuldigung. Die kostenlose Familienversicherung soll nicht generell weg. Wer Kinder unter 6 Jahren hat, erstmal, Entschuldigung, wie funktioniert die kostenlose Familienversicherung? Wenn wir jetzt mal annehmen, Saidi und ich sind verheiratet und wir haben ein gemeinsames Kind und einer von uns beiden arbeitet deswegen nicht und kümmert sich um das Kind. Dann kann der gesetzlich beim anderen mitversichert sein, ohne dass das was kostet. So,
genau.
Super einfach. Das soll weg. Aber wer Kinder unter 6 Jahren hat oder pflegebedürftige Angehörige, die man pflegt, kann weiter kostenlos familienversichert sein. Also die Gruppe ist davon nicht betroffen. Alle anderen sollen nicht mehr kostenlos familienversichert sein dürfen. Es betrifft vor allem Frauen, das muss man da ganz klar dazu sagen. Also es wären vor allem zu wahrscheinlich weit über 90% Frauen betroffen. Und diese Versicherung würde dann im Monat 240 Euro kosten.
Also jetzt kann man sagen, 240 Euro, ja, muss man auch erstmal haben. Ich finde den Grundgedanken schon richtig. Ich finde ehrlich gesagt, diese Altersgrenze von 6 Jahren, so geht so. Ne? Also ja, da trägt man der Umstand Rechnung, dass es natürlich mit der Kinderbetreuung in Deutschland, Kinderbetreuungsmöglichkeiten, dass das noch ausbaufähig ist, wie man so schön
und
schön,
dann beginnt ja auch die Schulpflicht.
Und trotzdem ist es in vielen Fällen nicht so einfach und ich spreche da aus eigener Erfahrung.
Es wären ungefähr so 1,7, 1,8 Millionen Leute, die sich dann neu versichern müssten. Und es wäre auch, das ist quasi der zusätzliche volkswirtschaftliche Bonus, der daraus erwächst, ein Anreiz, sich mindestens einen MIDI-Job zu suchen, also einen sozialversicherungspflichtigen Job.
Genau, aber wer das nicht weiß, ein Mini-Job, ja, reicht nicht. Ja, also ein Mini-Job würdest du nach diesem Vorschlag würdest du dann 240 Euro zusätzlich für die Krankenkasse zahlen.
Und das ist quasi so der, ja, dieser erwünschte doppelte Benefit. Also es sind wieder mehr Arbeitskräfte da, es werden auch mehr Sozialversicherungsbeiträge gezahlt und du hast weniger kostenlos mitversicherte Personen.
Ja.
Es brächte wahrscheinlich 3,5 Milliarden Euro im Jahr 2027 an Entlastung, was jetzt nicht so wenig ist.
Ja.
Die Faustregel ist ja oft so 1,9 Milliarden Euro, entspricht so 0,1% Beitragshöhe.
Ich denke mir dazu, das ist immer das Problem mit solchen Gesetzgebungen. Es müsste aus meiner Sicht irgendeiner Form auch noch eine Einkommens- oder sogar Vermögensprüfung geben. Ne? Weil es macht schon einen großen Unterschied sozusagen, ja, ob ein Ehepartner 6-stellig verdient, ja, und der andere Partner dann eben zu Hause ist oder ob es eben eine Familie ist, die echt knapp dran ist und wo ihr Elternteil sozusagen
da
schwer mit Kindern beschäftigt.
Genau, da sind diese 240 Euro natürlich auch nochmal heftig.
Absolut,
pro Monat.
Genau. Aber mir ist klar, das macht es natürlich wieder unglaublich kompliziert.
Und wie gesagt, wir gehen hier jetzt einfach nur mal kurz diese Kommissionsvorschläge durch. Ich sag's dir jetzt mal, das gilt glaube ich über alle Bundesregierungen der Geschichte hinweg, dass eine Bundesregierung Vorschläge einer Expertenkommission in die Tat umsetzt, ist nicht garantiert. Ich glaube, das kann man einfach sagen.
Das war eine sehr politische Formulierung aus meiner Sicht, Emil. Ja, es ist nicht garantiert, muss man so zu formulieren. Ja.
Anders,
könnte auch sagen, es ist nicht sehr wahrscheinlich.
Anders als bei Riester gibt es da keine Garantien, dass das so kommt.
Okay.
Kommen wir zu Nummer 2. Die ist auch, also die ist jetzt finanziell keine ganz so große Nummer, aber auch politisch ein großer Brocken. Die Zuzahlungen sollen steigen.
Ja, Medikamentenzuzahlung, ja.
Das heißt, wenn man jetzt was verschrieben bekommt, egal Ibuprofen, was weiß ich, muss man ja immer was zuzahlen in der Apotheke. Es gibt eine Untergrenze, 5 Euro, und eine Obergrenze, 10 Euro. Und das soll steigen, die Untergrenze auf 57, die Obergrenze auf 15 Euro. Heißt halt auch, wenn du jetzt im Monat für 100 Euro bei Medikamenten zuzahlen musst, sind es in Zukunft 150 Euro.
Ja.
Vor allem bei Rentnern kann das ein Problem sein.
Ja.
Das muss man einfach einmal dazu sagen. Und diese Zuzahlung soll in Zukunft an die Inflation gekoppelt werden.
Mhm.
Das heißt, die steigt im Endeffekt permanent weiter.
Ich meine, es wird natürlich wie bei all diesen Geschichten und vor allen Dingen bei so vermeintlich kleinen Beträgen, das natürlich, und das wird bestimmt auch von Seiten der SPD da kommen, zu sagen, naja, das betrifft dann auch vor allen Dingen die Leute, denen das halt eher schwerfällt. Ne? Also da sind halt wie immer geringere Einkommen, auch niedrige Renten eher stärker betroffen.
Und vor allem da, also die Wahrscheinlichkeit, dass du im Alter mehr verschreibungspflichtige Medikamente nimmst, steigt eben einfach an.
Ja.
Und das ist natürlich einfach das Risiko. Es brächte 2027 ungefähr 1,9 Milliarden Euro. Das wäre dann so 0,1% Beitragshöhe.
Genau. Und ich würde irgendwie sagen, im Verhältnis zu diesem 40-Milliarden-Loch, ja, sind jetzt die 1,9 für so ein, aus meiner Sicht schon sozialpolitisch schwieriges Thema oder vor allen Dingen auch politisch super heikles Thema. Ja, das, ehrlich gesagt, das finde ich fast noch heikler als die beitragsfreie mitversicherten Ehegatten. Finde ich schon schwierig, das Thema.
Der dritte Vorschlag, den ich mitgebracht habe, das ist tatsächlich finanziell gesehen das Schwergewicht. Ich zweifle aber so ein bisschen dran, ob das finanziell sich so stark auswirken würde. Und zwar die Beiträge von Bürgergeldempfängern für die gesetzliche Krankenversicherung zahlt bis jetzt ja die gesetzliche Krankenversicherung. Mhm. Und das soll stattdessen der Staat bezahlen.
Mhm. Sozusagen sowas wie in der gesetzlichen Rentenversicherung redet man da von versicherungsfremden Leistungen. Also mit anderen Worten, zahlen ja nicht wirklich die Versicherten.
Und das brächte 12 Milliarden Euro im Jahr. Das Problem ist aber natürlich, solange die gesetzliche Krankenversicherung in einem Defizit ist, bekommt sie ja Zuschüsse vom Staat. Und das zu ändern, bringt ja die GKV nicht aus diesem Defizit. Und solange das so ist, ist das ja so ein bisschen linke Tasche, rechte Tasche. Also man bezahlt es eben statt aus den GKV-Mitteln, die quasi die Arbeitnehmer und Arbeitgeber durch die Sozialversicherungsbeiträge zahlen, bezahlt man es mit Steuern, die halt auch die Unternehmen und die Arbeitnehmer bezahlen.
Ja, also das ist natürlich richtig. Es ist ein bisschen schwierig zu vergleichen. Das ist fast ein bisschen ein Äpfel-Birnen-Vergleich. Im einen Fall, wenn das jetzt natürlich die Versichertengemeinschaft der Krankenkassen, so könnte man das sagen, bezahlt. Im anderen Fall wird es sozusagen auf alle Steuerzahler umgelegt. Und das sind natürlich nicht nur, also zum einen sind das, diese Menge ist halt nicht deckungsgleich mit der Versichertengemeinschaft, zu der übrigens auch die Arbeitgeber beitragen. Ne? Ich habe jetzt mal vergessen. Ne? Natürlich teilen das dann die Arbeitgeber auch mit. Auf der anderen Seite wird es halt durch alle Steuern. Aber Achtung, ja, eben nicht nur die Einkommensteuer, sondern auch die Mehrwertsteuer.
Das zahlen quasi alle, auch Touristen über die Mehrwertsteuer, die Privatversicherten.
Unternehmenssteuern und so weiter. Und was da noch eine große Rolle spielt, ist natürlich, und deswegen ist der Punkt wahrscheinlich, das ist, glaube ich, einer der politisch am wahrscheinlichsten, ja, weil man es relativ gut argumentieren kann. Ne? Hier zahlen die Versicherten für Leute, die nicht selbst Beitrag leisten. Und vor allen Dingen kann man es in die Zukunft verschieben, nämlich über Schulden. Ja? Also das, ja. Und damit hast du letztendlich dieses Problem, sagen wir mal vorsichtig, in die nächste Generation weiter geschoben. Jetzt haben wir bereits hohe Schuldenpakete, Investitionspakete und so weiter, Infrastrukturpakete, Entschuldigung, das da kommt. Aber das halte ich schon für relativ wahrscheinlich, weil man sozusagen den demografischen Wandel ja eine Generation weiter schieben kann, ist auch aus Politikersicht oftmals ganz gut zu machen.
Genau, das ist halt so ein bisschen, das ist finanziell gesehen ein großer Hebel, der aber wahnsinnig viele Sternchen hat. Also der eben sich auch dadurch, dass man das dann verschiebt und das mit Schulden bestreitet, ist so ein bisschen mit Vorsicht zu bedienen, weil das hat einfach große Folgen.
Klar, aber gerade dadurch, weil das ist irgendwann später in der Zukunft sozusagen, ja.
Ja, das ist das Problem von Zukunfts-Ich.
Musst du vielleicht auch nicht, bist dann vielleicht zufälligerweise nicht mehr in der Regierungsverantwortung.
Kommen wir zu einem, das ist, glaube ich, ein kontroverser Punkt, aber ein bisschen spaßiger zu diskutieren. Laster sollen teurer werden. Ach, und ich meine jetzt nicht LKW, sondern Rauchen, Tabak, Alkohol und Zucker.
Zucker auch, okay.
Dich erwischt es auch diesmal.
Ja, ja, du
kommst
genau,
nicht
ja
aus. Also, die Tabaksteuer könnte ab 2027 um circa 50 Cent pro Jahr steigen. Dann bist du irgendwann bei 11,50 Euro pro Schachtel
keine
in ein paar
Ahnung,
Jahren.
Sind wir. Okay. Mhm.
Die zuckerhaltigen Getränke sollen teurer werden, wie mit einer Zuckersteuer, wie es zum Beispiel Großbritannien eingeführt hat.
Coke Zero.
Und da ist natürlich, das war auch mein erster, also Länder wie Großbritannien und Mexiko haben ja sehr gute Erfahrungen mit dieser Steuer gemacht, aber ich würde jetzt gar nicht mal so sehr sagen vom Steueraufkommen her, sondern weil einfach der Zuckergehalt von diesen Getränken stark gesunken ist und es damit weniger Folgekosten zum Beispiel durch Übergewicht verursacht.
Genau, das ist eigentlich, glaube ich, mal eine richtige, das ist eine Zukunftsinvestition, das finde ich total sinnvoll.
Wie die Tabaksteuer ja auch. Also ja. Je weniger Leute rauchen. Und Likör und Schnaps sollen teurer werden, um circa 10%. Ich habe leider die Zahl nicht. Unser Kollege Nathanael hat es nämlich auf einen Jägermeister runtergerechnet.
Wobei ich jetzt einschränken muss.
Keine Werbung. Ja, genau.
Wobei ich jetzt einschränken muss, dass ich keine Ahnung habe sozusagen, wie stark jetzt sich eine Tabaksteuer oder Alkoholsteuer tatsächlich auf verringerten Konsum wirklich auswirkt. Das ist ja ein Unterschied, ob die Getränke selber weniger Zucker enthalten. Ja. Die Zigarette wird deswegen nicht weniger Nikotin und der Jägermeister nicht weniger Prozente Alkohol enthalten. Klar, und
ja. Man muss natürlich auch sagen, also wenn man zum Beispiel auf die skandinavischen Länder schaut, hohe Preise halten Menschen jetzt nicht unbedingt vom Trinken ab.
Guter Punkt.
Das ist wahr. Aber es hat ja schon, also die WHO-Empfehlung ist ja zum Beispiel, habe ich gelesen, dass 75% des Zigarettenpreises Steuern sein sollen. Mhm. Und Deutschland ist bei 68%, also ein gutes Stück unter dieser Empfehlung. Da ist noch ein
bisschen Luft nach oben, ja, okay.
Aber klar, man ist da natürlich, also bei Alkohol und Rauchen, also ist man natürlich schon in so einem Bereich, wo man sich fragt, wie stark ist diese Steuerungswirkung oder zieht man da nicht Leute einfach ein bisschen mehr dazu heran, quasi auch die Folgekosten ihres Lasters ein bisschen mehr mitzutragen.
Das Letzteres würde ich vor allen Dingen so sehen.
Und noch ein großer Vorschlag, es soll weniger Krankengeld geben. Mhm. Nur noch 65% statt 70%, also 5 Prozentpunkte weniger des Bruttolohns. Oder es sind dann eben 85 statt 90% des Nettolohns. Was heißt das für dich? Wenn du länger ausfällst, bekommst du ja dieses Krankengeld und das ist also dann einfach
weniger. Da muss man kurz vielleicht erklären, ne? Weil doch immer nicht so, vielleicht so bekannt, ne? Wenn du angestellt bist und länger als 6 Wochen ausfällt, ja, dann endet die Lohnfortzahlung des Arbeitgebers und dann bekommst du in aller Regel Krankengeld.
Genau, und da ist natürlich die Frage, was würde das heißen, wenn das kommt? Da ist unsere Aussage ganz klar, wenn das durchkommt, rechnen wir für dich aus, wie wirkt sich das aus, wie solltest du dich absichern? Und es bleibt natürlich unsere Empfehlung, man sollte eine Berufsunfähigkeitsversicherung haben, die in so einem Fall dann natürlich zahlt. Wir verlinken dir auch dazu unseren Ratgeber und auch die Alternativen dazu in den Shownotes.
Vielleicht die Einschränkung sozusagen, ne, man kann ja jetzt nicht längere Krankheiten mit Berufsunfähigkeit gleichsetzen. Also wir würden auch immer alle sagen, Berufsunfähigkeit ist wirklich so für den Worst Case eine absolut wichtige Absicherung. Ich sage aber nochmal einen Fall, den es schon geben kann. Wenn du besser verdienst, aber trotzdem sehr hohe Kosten hast. Ne, zum Beispiel, weil du einen teuren Kredit mit einer Familie abbezahlst und sehr viel an deinem Einkommen hängt. Informier dich auch in dem Fall zum Thema Krankentagegeldversicherung. Denn es kann gerade in dem Fall, wenn sie jetzt die Leistung runtersetzen, aber auch allgemein sagen, dass das Krankengeld dir nicht reicht. Das ist schlichtweg einfach der Abstand zwischen deinem Nettogehalt und dem Krankengeld zu hoch ist und du dann in wirkliche Probleme kommst. Nicht nur, okay, wir können uns den nächsten Urlaub nicht leisten, sondern ne, wir können unsere Fixkosten nicht mehr decken. Informier dich dazu. Und ganz klar, Krankentagegeld ist natürlich für alle Privatversicherten ein absolutes Muss.
Und dann kommt noch der letzte Punkt. Was finde ich der logischste Paketpunkt ist, dass natürlich Leistungen wegfallen sollen aus der gesetzlichen Krankenversicherung. Der prominenteste Fall ist die Homöopathie. Mhm. Und was diese Expertenkommission auch vorgeschlagen haben, ist beim Hautkrebs-Screening, dass das in einem geringeren Umfang gemacht werden soll, weil das in anderen Industrieländern, die vergleichbare Bedingungen haben wie Deutschland, deutlich seltener gemacht wird. Und man will es nur noch bei Risikogruppen, zum Beispiel jetzt Bauarbeiter, Dachdecker und so weiter, eben öfter machen.
Ja gut, zur Sinnhaftigkeit der Maßnahmen will ich mich nicht drauf einlassen. Dann sind natürlich die Frage, wie effektiv ist das Screening dann in anderen Ländern. Und bei Homöopathie will ich mich jetzt auch gar nicht positionieren, da scheiden sich sowieso die Geister.
Was, denke ich, wichtig ist für dich ist, das wird wahrscheinlich noch eine sehr hitzige Diskussion, generell auch über Monate.
Und zwar schlichtweg, weil es halt um Gesundheit geht. Ja? Und Gesundheit ist wahrscheinlich das, zusammen mit Sicherheit, das höchste Gut, würde ich sagen, in unserer Gesellschaft. Und das bleibt dann auch bei den Politikern nicht aus.
Deutschland ist ja auch mit Recht so ein bisschen stolz auf seine Sozialsysteme sozusagen. Also es ist ja auch eine große historische Errungenschaft. Also es ist erwartbar, dass es eine hitzige Diskussion wird. Ich glaube, das Problem ist so ein bisschen, man muss einmal so darauf schauen, das sind Vorschläge von Expertenkommissionen. Also das ist jetzt nicht in Stein gemeißelt, dass das so kommt. Es gibt immer mehrere Blickwinkel auf jeden von diesen Punkten und das ist ja so das Schwierige, jetzt sind wir wieder an so einem philosophischen Punkt angekommen. Das Schwierige mit der Wahrheit ist ja, dass man aus keinem Blickwinkel die 100%ige Wahrheit erkennen kann.
Nee, das sicherlich nicht. Ich würde nur Folgendes formulieren. Wir sind halt einfach einen sehr hohen Standard gewöhnt. Ja? Ja. Das merke ich dann immer. Jetzt habe ich gerade zum Beispiel mit einem Amerikaner privat gesprochen sozusagen, der sich ein bisschen interessiert hat, weil es bei ihm auch die Frage war, wie das mit der Health Insurance, mit der deutschen Krankenversicherung dann ist. Und dann, ne, da hat er einen Nebenjob und hat dann gesagt, boah, also was mir da abgezogen wird sozusagen, ja, schon bei dem nicht so hohen Gehalt, das ist ja schon ganz schön ordentlich. Ja, aber dann habe ich mir auch versucht zu erklären, ja, dafür zahlst du halt auch de facto fast nichts, wenn du zum Arzt gehst oder nur minimal. Und das ist halt auch nicht, man hat auch erstmal große Augen gemacht, ja, weil das ist halt auch nicht das Normale in vielen Ländern. Das heißt, wir haben, glaube ich, insgesamt als Gesellschaft schon noch zu weiten Teilen das Gefühl, dass Gesundheitsversorgung, ich will nicht sagen umsonst ist, ja, aber dass nicht mehr das Bedürfnis steht, dass ich jetzt, egal ob ich zum Arzt gehe oder ins Krankenhaus muss, dass ich da jetzt groß was bezahlen muss. Und die Frage ist halt, woran wir uns das da und entzünden sich halt dann die Gemüter. Inwiefern das in einer, ja, es ist so, alternden Gesellschaft mit einem wachsenden Anteil an älterer Bevölkerung, die dann dieses System natürlich, wie du vorhin schon gesagt hast, stärker in Anspruch nehmen, wie weit wir uns das noch leisten können. Und da geht es natürlich auch um Verteilungskämpfe. Wer zahlt das eigentlich?
Deswegen ist einfach so unser Tipp, versuche ein bisschen cool zu bleiben. Das wird eine hitzige Diskussion. Wir informieren dich, was da rauskommt, ob du irgendwie aktiv werden solltest. Und ansonsten schauen wir einfach mal, was rauskommt.
Ja, und ich glaube, genau dieses informier dich ist einfach, wie wir es ja hier auch mit der Podcast-Folge frühzeitig auch machen, wird immer wichtiger, weil es ist einfach nicht mehr, sagen wir mal nicht vorsichtig gesagt, nicht der beste Weg zu sagen, ich bin jetzt bei meiner Krankenkasse, bei der ich schon immer war, bei der meine Eltern war und ich kümmere mich da überhaupt nicht mehr drum. Und halt wird immer mehr ein Gut, das man teilweise bezahlen muss, wo man sich informieren muss, wo man seinen eigenen Abstriche auch machen muss, Kompromisse machen muss, sich überlegen muss, was bin ich selbst bereit noch zu zahlen, wo bin ich das Risiko auch bereit auf mich zu nehmen, im Krankheitsfall dann selbst mehr zahlen zu müssen.
Und ist natürlich auch wichtig, dass man versucht, also wir haben ja zum Beispiel so ein Thema, das wir immer gerne sagen, ist, warum gibt es so viele Krankenkassen?
Ja.
Man könnte jetzt natürlich sagen, also wenn jetzt, es gibt ja über 90, die sind aber nicht alle bundesweit tätig, auch wenn du jetzt sagen würdest, wir reduzieren das auf 9 Stück, die alle bundesweit tätig sind, dann hättest du immer noch...
Glaube ich, fände ich ein bisschen wenig. Ja, ich glaube so...
Aber du hättest immer noch...
20, 25, 30 oder sowas, damit wäre uns schon...
Du hättest noch einen relativ vielfältigen Markt. Also ja. Du hättest mehr Auswahl als bei Mobilfunknetzbetreibern, ja, zum Beispiel.
Und zwar mehr verschiedene diverse Leistungen. Als nur.
Aber das Ding ist zum Beispiel, das ist zwar ein Argument, das bestimmt auch so, ich sage mal so ein Stammtisch-Argument, das total gut zieht, aber es geht hier um so große Summen, das würde gar nicht so viel rausholen am Ende des Tages.
Ja, also da muss man eher an den Dingen schrauben, über die wir gerade gesprochen haben.
Dann kommen wir noch zu den Fragen unserer Nutzerinnen und Nutzer. Die erste kommt von Stefan und er fragt, hey Saidi, könnt ihr bitte nochmal etwas zum Übertrag einer bestehenden Riester-Rente in ein AV-Depot erzählen?
Okay, also. Das Altersvorsorgedepot ist ja quasi die Reform der Riester-Rente und es wird die Möglichkeit geben, einen alten Riester-Vertrag, egal ob der noch läuft, also ob du da noch einzahlst oder ob du den Beitrag freigestellt hast, auf ein Altersvorsorgedepot zu übertragen und dann auch wieder einzuzahlen, wenn du das dann möchtest. Und ganz pauschal gesagt, für die große Menge der Verträge wird das eine sinnvolle Variante sein. Im Wesentlichen sehe ich im Moment heute, Stand heute, und das mag sich alles mit der genauen Gesetzgebung dann noch etwas ändern, sehe ich zwei Fälle, wo du es nicht machen solltest. Entweder du hast noch so einen ganz alten Riester-Vertrag, zum Beispiel so einen Riester-Banksparplan, auf den es relativ hohe Zinsen gibt, irgendwie so vielleicht 2,5%, dann kannst du den, weil der dann wahrscheinlich auch sehr geringe oder gar keine oder minimale Kosten hat, kannst du den behalten und das einfach als sichere Geldanlage sehen. Kann man machen. Der andere Fall ist, wenn du selbst geringverdienend bist und mehrere Kinderzulagen bekommst und zum Beispiel im Extremfall nur den Mindestbeitrag bei Riester, nämlich 60 Euro im Jahr, einzahlen musst, um die vollen Zulagen für dich und deine Kinder einzusacken. Das ist wahrscheinlich immer noch günstiger, als wenn du in ein Altersvorsorgedepot wechselst. Aber das Altersvorsorgedepot, wenn es denn, und das damit rechnen wir ja, sehr günstige Varianten davon gibt, ist sehr wahrscheinlich eine gute Alternative zu den sehr, sehr vielen teuren, zum Teil stillliegenden Riester-Verträgen da draußen. Und du wirst, das ist so gut wie sicher, deine Förderung aus dem alten Riester in das Altersvorsorgedepot mitnehmen können. Die Wechselgebühr, da stehen so 150 Euro maximal im Raum. Ich glaube, dass es in vielen Fällen drunter liegen wird. Aber all das genau erzählen wir dir, wenn es die entsprechenden Angebote dann auch gibt, wenn die entsprechenden Produkte auf dem Markt sind.
Die zweite Frage, ein bisschen passend dazu, kommt von Simple Johnny. Und er hat einen DK Invest Fonds Riester-Vertrag seit einigen Jahren. Und er will wissen, soll er ihn auflösen, stilllegen, was ganz anderes machen?
Ja, also es ist eine ganz ähnliche Frage. Also DK ist ja die Investmentgesellschaft der Sparkassen. Ich vermute an, dass da geht es um einen Riester-Fonds-Sparplan. Es geht natürlich dann die Frage, was für ein DK-Fonds da drin ist. In vielen Fällen ist es ein aktiv verwalteter Investmentfonds mit einer entsprechend hohen Kostenquote, meistens deutlich über 1%, 1,5% oder ähnliches. In vielen Fällen, gerade weil es hier schon um einen Fondssparplan geht, wird es sich da lohnen, das eben auf ein günstiges Altersvorsorgedepot mit einem ETF, mit einem Aktien-ETF zu übertragen. Antwort ist schließlich, wart mal noch. Ich weiß es noch nicht, gefühlt wahrscheinlich ein halbes Jahr, dann sollten schon etliche Altersvorsorgedepots auf dem Markt sein und dann kannst du da zum 01.01.2027 dorthin hinwechseln.
Und die letzte Frage kommt von Ella 081116. Ist ein Welt-ETF ausreichend?
Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Nein, wirklich, es ist halt so. Ja. Ein Weltaktien-ETF, zum Beispiel MSCI All Countries World Index oder auch den EMI, ja, den kennen noch nicht so viel, Investable Markets Index ist noch ein bisschen breiter, aber auch MSCI World ist natürlich völlig okay. Streut dein Geld halt auf mehr als 1000 Aktien. Ich mach's mal kurz, wie viel Streuung willst du noch? Und so viel wirst mehr Streuung bist mit dem zweiten ETF auch nicht erzielen. Ja, da geht immer noch ein bisschen mehr Streuung, aber wie man so schön sagt, der Grenznutzen nimmt da stark ab.
Ja, und irgendwann wird es unnötig kompliziert.
Genau, und wenn du es einfach handeln willst, ja, einer reicht völlig.
Damit macht man nichts verkehrt. Das ist so, genau. Glaube ich.
Und vor allen Dingen machst du sehr, sehr viel mehr besser als die große Masse der Deutschen.
Das war's schon mit unserer Diskussionskrankenkassenfolge. Wir sind gespannt, was tatsächlich dabei rauskommt. Wir halten dich natürlich auf dem Laufenden, die Benutzerinnen und Benutzer. Und wir hoffen, die Folge hat dir gefallen. Wenn ja, freuen wir uns natürlich über eine gute Bewertung oder auch, wenn du unseren Podcast weiterempfiehlst an Freundinnen, Freunde, Bekannte und so weiter. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja,
vielen Dank fürs Weiterempfehlen. Bis dann. Ciao.